kennst du Gott? Den wahren, den lebendigen Gott zu kennen, ist wichtiger als alles andere in deinem Leben. Es ist von allergrößter Bedeutung. Jesus sagte einmal, dass Gott zu kennen und den, den er gesandt hat, das ewige Leben ist. Das bedeutet zu leben, den wahren Gott zu erkennen. Aber was heißt es denn, den lebendigen, wahren Gott zu kennen? Wie kann man den unsichtbaren Gott erkennen? Wie kann man Gott kennenlernen? Das erste Buch Samuel, es berichtet uns in den ersten Kapiteln von dem Volk Israel, welches Gott eigentlich kennen sollte. Aber sie behandelten ihn, als wüssten sie nicht, wer Gott in Wirklichkeit ist. Und wir erfahren von dem Volk der Philister, die meinten, ihren Götzen als Gott zu kennen, doch sie werden eines Besseren belehrt. Nachdem die Philister Israel in einer großen Schlacht besiegt haben, raubten sie die Bundeslade der Hebräer, das Zeichen der Gegenwart des lebendigen Gottes. Doch die Philister, sie hatten nicht lange Freude an ihrer Beute. Gott demonstrierte seine Macht und Herrlichkeit gegenüber dem Götzen Dagon, den die Philister als Gott verehrten. Die Götzenstatue Dagons wurde von unsichtbarer Hand zerschmettert. Und wo die Philister auch immer die Bundeslade des lebendigen Gottes hinbrachten, da wurden die Einwohner von tödlichen Krankheiten geschlagen. Die Philister, sie lernten etwas von dem lebendigen Gott kennen. Erstens, Gott erkennen heißt, sich seiner Macht bewusst zu werden. Gott erkennen heißt, sich seiner Macht bewusst zu werden. Wir lesen in 1. Samuel Kapitel 6 die ersten 12 Verse. 1. Samuel Kapitel 6, die ersten 12 Verse. Und die Lade des Herrn war 7 Monate im Gebiet der Philister. Und die Philister beriefen die Priester und Wahrsager und sagten, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lasst uns erkennen, wie wir sie an ihren Ort senden sollen. Und sie antworteten, wenn ihr die Lade des Gottes Israels zurückschicken wollt, so sollt ihr sie nicht leer zurückschicken, sondern ihr müsst ihm auf jeden Fall eine Sühnegabe entrichten. Dann werdet ihr genesen und ihr werdet erkennen, warum seine Hand nicht von euch weicht. Und sie sagten, was ist die Sühnegabe, die wir ihm entrichten sollen? Und sie antworteten, nach der Zahl der Fürsten der Philister 5 goldene Beulen und 5 goldene Springmäuse. Denn es ist ein und dieselbe Plage über euch allen und euren Fürsten gewesen. Und macht Abbilder von euren Beulen und Abbilder von euren Springmäusen, die das Land zugrunde gerichtet haben, und gebt dem Gott Israels die Ehre. Vielleicht lässt er seine Hand leichter werden über euch und über euren Gott und über eurem Land. Warum wollt ihr euer Herz verstocken, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockt haben? Ließen sie sie nicht ziehen, als der Herr ihnen übel mitgespielt hatte und sie zogen weg? So macht einen neuen Wagen und nehmt 2 säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist, und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber vor ihnen weg nach Hause zurück. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen, und die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühnegabe entrichtet, tut in ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu, wenn sie den Weg hinauf in ihr Gebiet nach Bet-Shemesh zugeht, so hat er uns dieses große Übel getan. Wenn aber nicht, so erkennen wir, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat, ein Zufall ist es für uns gewesen. Und die Männer machten es so und nahmen 2 säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und ihre Kälber sperrten sie zu Hause ein. Und sie stellten die Lade des Herrn auf den Wagen und das Kästchen mit den goldenen Springmäusen und den Abbildern ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach Bet-Shemesh. Sie gingen immer auf derselben Straße und brüllten immerfort und wichen weder zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Philister gingen hinter ihnen her bis zum Gebiet von Bet-Shemesh. 7 Monate haben die Philister versucht, ihre Beute zu behalten, trotz der klaren Machterweise Gottes. Nach 7 Monaten kommen sie auf die glorreiche Idee, vielleicht sollten wir einmal forschen. Vielleicht sollten wir einmal nachdenken, wer Gott eigentlich ist. Lasst uns erkennen, rufen sie. Lasst uns erkennen. Das klingt aufgeklärt. Aber der Mensch braucht für gewöhnlich sehr lange, bis er zu diesem Punkt kommt. Und paradoxerweise dauert es meistens am längsten bei denen, die sich besonders aufgeklärt halten. Wann fängt ein Mensch schon an, wirklich nach Gott zu fragen? Meistens nicht in der Blüte seiner Kraft, sondern da, wo alle anderen Wege und Möglichkeiten sich als Sackgasse erwiesen haben. Da, wo alles andere zu Bruch geht, da kommen sie zu dem Punkt, wie hier die Philister, lasst uns erkennen. Lasst uns erkennen. 7 Monate haben sie alles Menschenmögliche versucht, sich gegen die Erkenntnis Gottes zu sträuben. Haben sie alles versucht, um in ihrer eigenen Kraft die Bundeslade als eine Beute, als ein Beutestück für ihren Götzen zu behalten. Aber die Beulen an ihrer Haut, die Gräber auf ihren Friedhöfen, die Vergänglichkeit und die Schmerzen des Lebens führten sie endlich zu dem Punkt, dass sie sagen, lasst uns erkennen, was wir tun sollen. Lasst uns erkennen, wie wir diesem Gott besänftigen können. Und es ist wohl bewusst ironisch, in gewisser Weise demütigend. Doch unser Text erzeigt uns am Beispiel der Philister, der Feinde der Israeliten, wie wir anfangen können, Gott zu erkennen. Nämlich, indem wir uns seiner Macht bewusst werden. Das Erste, was die Philister erkennen, nachdem sie sich aufmachen, Gott zu erkennen, das Erste, was sie erkennen, ist, dass sie schuldig sind. Dass sie Gott etwas schulden. Dass Gott einen Anspruch hat. Sie machen sich Gedanken über die Macht Gottes, die mächtiger ist als ihr Traumgötze Dagon. Und das erste Licht, was ihnen aufgeht, ist die Erkenntnis, Gott hat einen Anspruch, einen rechtmäßigen Anspruch. Sie verstehen plötzlich, ihr müsst auf jeden Fall eine Sühnegabe entrichten. Das sagen die Priester den Philistern. Ihr müsst auf jeden Fall Gaben bringen, um Gott zu besänftigen. Wir schulden, wir Menschen, wir schulden Gott etwas. Und diese Schuld muss vor dem mächtigen Gott bedeckt werden, gesühnt werden. Also machen Sie sich Gedanken, wie Sie das Wertvollste zusammenkriegen können, um Gott zu besänftigen. Das Zweite, was Sie erkennen, ist, nachdem Sie sich aufgemacht haben, den wahren Gott zu erkennen, dass Sie merken, diesem mächtigen Gott gebührt Ehre. Er hat nicht nur einen Anspruch auf unsere Habe, nein, er hat einen Anspruch auf unsere Anbetung. Gebt dem Gott Israels die Ehre, rufen die götzendienerischen Priester. Nicht dem Menschen gebührt die Ehre, noch weniger irgendwelchen toten Götzen. Gott allein gebührt Ehre. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Wenn wir Gott erkennen wollen, müssen wir verstehen, in seiner Macht hat er einen Anspruch über unser Leben. Und er hat einen Anspruch auf alleinige Verehrung. Gott allein ist würdig, Ehre und Herrlichkeit zu empfangen, denn er hat alles geschaffen, was geschaffen ist, und er erhält alle Dinge. Merkt ihr, wie viele Menschen hier von den alten Philistern lernen könnten? Die dritte Erkenntnis über die Macht Gottes ist ein verändertes Geschichtsverständnis. Die Priester sagen nun zu den Philistern: Warum wollt ihr euer Herz verstocken wie die Ägypter? Und wie der Pharao, der sein Herz verstockte. Die Philister lernen hier aus der Geschichte die Macht Gottes. Damals in Ägypten, da haben die Ägypter ihr Herz verstockt. Sie wollten das Volk Israel in Sklaverei halten. Trotz aller Machterweise Gottes wollten sie sie nicht ziehen lassen. Und was hat es ihnen genützt? Nichts. Sie mussten sie doch loslassen. Sie hatten keine Kraft gegen den mächtigen Gott. Die Menschheitsgeschichte ist die Geschichte des lebendigen Gottes mit den Menschen. Wer beginnt, über die Macht Gottes sich Gedanken zu machen, wer beginnt, Gott in seiner Macht zu erkennen, der versteht, nicht der Mensch ist der Mächtige, der sich irgendwie im Laufe von Jahrmillionen der Evolution selbst als der Mächtigste erwiesen hat. Gott ist der Mächtige. Er ist der Herrscher über die Geschichte. Gottes Macht zu erkennen bedeutet, dass ich verstehe, Gott hat einen Anspruch auf mich, sein Geschöpf. Und dass ich verstehe, ihm allein gebührt die Ehre, nicht mir. Ich bin nicht der Mittelpunkt, das Zentrum des Universums. Gott gebührt Ehre. Und er ist Lenker und Leiter von Zeit und Raum. Das ist eine demütigende Erkenntnis. Das ist der Anfang, Gott zu kennen. Das ist der Anfang der Erkenntnis Gottes. Und das ist eine demütigende Erkenntnis für uns Menschen. Schließlich will der Mensch doch viel lieber an das Gute in sich selbst glauben. Dass eigentlich Gott oder sonst irgendwelche Gewalten und Kräfte mir ein gutes Leben schulden, oder? Und schließlich will man doch viel lieber die eigene Würde und die eigene Macht in den Mittelpunkt stellen. Gott zu erkennen heißt aber zu verstehen, er ist der Mächtige. Aber weil das so eine demütigende Erkenntnis ist, wollen die Philister auch ganz sicher gehen, dass es wirklich kein Zufall war, was ihnen da widerfahren ist. Sie wählen eine Methode, die Bundeslade wieder nach Israel zu bringen, die eigentlich unmöglich ist. Sie wählen nämlich zwei Kühe, auf die noch nie ein Joch gekommen ist, die noch nie ein Joch auf ihrem Rücken hatten, die noch nie einen Wagen oder irgendeinen Pflug oder sonst etwas gezogen haben. Nun, so ein Joch zu tragen, ist auch für Kühe nicht natürlich, das ist nicht angeboren. Und das erste Mal, dass man Kühen so ein Joch auferlegt, da sträuben sie sich für gewöhnlich nach besten Kräften. Ein Wagenzug mit Kühen, die noch nie ein Joch getragen haben, ohne jemanden, der lenkt und leitet, kommt normalerweise gar nicht von der Stelle. Aber damit nicht genug, sie überlegen sich noch einen Trick. Und zwar, nicht nur nehmen sie Kühe, die noch nie ein Joch getragen haben, sie nehmen auch noch säugende Kühe. Das heißt Kühe, die gerade Kälber bekommen haben. Und dann nehmen sie die Kälber vor ihren Augen weg und sperren sie wieder in den Stall. Nun, der Instinkt der Kühe diktiert ihnen, dass sie keinen Wagen ziehen sollten, sondern lieber ihre Kälber ernähren. Nie und nimmer kann die Bundeslade so nach Israel kommen. Doch in der Schrift lesen wir die Kühe. Sie gehen von unsichtbarer Hand geleitet, schnurstracks geradeaus auf dem Weg nach Israel. Sie wenden sich weder nach links noch nach rechts. Sie brüllen nach ihren Kälbern, aber wieder erweist Gott seine Macht. Weder Mensch noch Tier kann den Rat Gottes verhindern. Und die Philister, die folgen diesem Wagen und staunen. Gott erkennen heißt, sich seiner Macht bewusst zu werden. Aber das ist noch nicht alles. Jeder Mensch weiß eigentlich von der Macht Gottes, auch wenn er sein Bestes tut, es zu verdrängen. Gott zu erkennen bedeutet, sich seiner Macht bewusst zu werden, aber das ist noch nicht alles. Denn obwohl die Philister etwas von der Macht Gottes hier erkannt haben, wollen sie ihn schnell wieder loswerden. Sie wollen Gott vergessen. Sie wollen Gott loswerden. Dabei heißt Gott zu erkennen auch zweitens, sich seiner Gegenwart zu erfreuen. Gott erkennen heißt, sich seiner Gegenwart zu erfreuen. Wir lesen ab Vers 13 bis 18. Und die von Beth-Shemesh ernteten gerade den Weizen in der Niederung. Und als sie ihre Augen erhoben und die Lade sahen, freuten sie sich. Sie freuten sich, sie zu sehen. Und der Wagen kam auf das Feld Joshuas des Beth-Shemeshitas und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein, und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Und die Leviten nahmen die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das daneben stand, in dem die goldenen Gegenstände waren, und stellten sie auf den großen Stein. Und die Männer von Beth-Shemesh opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und schlachteten Schlachtopfer. Und die fünf Fürsten der Philister sahen zu und kehrten an demselben Tag nach Ekron zurück. Dies sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Sühnegabe entrichteten, für Ashdod eine, für Gaza eine, für Aschkelon eine, für Gad eine und für Ekron eine. Und die goldenen Springmäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten, von der befestigten Stadt bis zum offenen Dorf. Und Zeuge ist der große Stein Abel, auf den sie die Lade des Herrn stellten, der bis zum heutigen Tag im Feld Joshuas des Beth-Shemeshitas liegt. Gott erkennen heißt, sich seiner Gegenwart zu erfreuen. Das sehen wir hier bei den Männern von Beth-Shemesh. Als sie ihre Augen erhoben und die Lade sahen, freuten sie sich. Eigentlich waren sie ja gerade beschäftigt. Sehr beschäftigt. Sie ernteten den Weizen. Das ist eine mühevolle, aber sehr wichtige Arbeit. Hier geht es darum, die wichtigen Lebensmittel für das ganze Jahr zu sammeln. Weizenernte. Überlebensnotwendig. Aber die Einwohner Beth-Shemesh, sie sind nicht zu beschäftigt. Sie erheben ihre Augen. Und als sie ihre Augen erheben von ihrer Arbeit, da sehen sie die Lade des Bundes. Da sehen sie das Zeichen der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und das, was bei den Philistern für so großen Schrecken gesorgt hat, das ist nun hier die Ursache großer Freude bei den Hebräern. Sie sehen die Lade und sie freuen sich. Sie freuen sich, dass Gott in seiner Gegenwart nach Israel zurückgekehrt ist. Gott erkennen heißt, sich seiner gütigen Gegenwart bewusst zu werden und sich über seine Güte zu freuen. Ja, die Israeliten hätten es nicht verdient gehabt, dass Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart zurückkehrt. Aber sie freuen sich, die Bundeslade wiederzusehen. Gott erkennen bedeutet, dass wir unsere Augen aus diesem irdischen Getümmel, aus dem täglichen Arbeiten, aus all das, was unsere Gedanken verstrickt in dieser Welt, dass wir einmal unsere Augen erheben und geistlich Gott schauen. Geistlich die Gegenwart Gottes in Jesus sehen und uns an ihm erfreuen. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Das, was die Bundeslade nur so als Anschein, als Vorschein hindeutete, das ist in Jesus Wirklichkeit geworden. Gott gegenwärtig unter den Menschen. Jesus ist der Beweis der Gegenwart Gottes, der Gegenwart seiner Gnade. Und übrigens, das Feld, auf dem sie die Bundeslade hier abstellen, wo dieser Wagen zum Stehen kommt, heißt Feld Joshuas. Die griechische Form ist, wie ihr sicherlich wisst, Jesus. Diese Bundeslade, sie wird auf dem Feld Jesus niedergelegt. Da berührt sie hebräischen Boden. Hast du Gott jemals in Christus erkannt und dich über seine Gegenwart gefreut? Gott zu erkennen heißt nicht, ich glaube, dass es einen Gott gibt, der die ganze Welt geschaffen hat. Gott wirklich zu erkennen bedeutet, ich freue mich an seiner Gegenwart, die er in Christus geoffenbart hat. Und das hat eine Wirkung. In Vers 15b heißt es, die Männer von Bet-Schemisch, sie opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und schlachteten Schlachtopfer. Ein Zeichen, ein Beweis ihrer Freude an Gottes Gegenwart ist die Veränderung, die sich in ihrem Leben bewirkt. Die Bet-Schemeschiter, die waren gerade dabei, Güter einzusammeln. Sie haben geerntet. Sie haben auf ihren eigenen Wagen geladen. Doch als sie die Lade Gottes sehen, da geben sie hin. Sie opfern. Brandopfer und Schlachtopfer. Sie geben hin. Sie freuen sich an der Gegenwart und opfern Gott Dankopfer. Freude wirkt Hingabe. Sie opfern Gott Brand- und Schlachtopfer. Sie danken Gott in Hingabe und Opferbereitschaft. Ein Hinweis darauf, dass sie Gott erkannt haben als einen, an dessen Gegenwart sie sich freuen. Und außerdem zeugen sie auch von Gott. Auch das ist ein Hinweis der Freude. Es heißt hier in Vers 18, und Zeuge ist der große Stein Abel, auf dem sie die Lade des Herrn stellten, der bis zum heutigen Tag im Feld Joshuas des Bet-Schemeschitas liegt. Um an die großen Taten Gottes zu erinnern, war es Brauch in Israel, sichtbare Zeichen aufzustellen. Wie hier, einen großen Stein haben sie aufgerichtet. Und jedes Mal, wenn jemand an diesem großen Stein vorbeilief, dann sollte dieser Stein daran erinnern, Gott hat uns erneut seine Gegenwart geschenkt. Immer wenn jemand gefragt hat, warum steht dieser Stein hier? Dann sollte gesagt werden, hier kam die Lade Gottes zurück zu seinem Volk. Freude wirkt Zeugnis. Ein Zeugnis über die gnädige Gegenwart unseres Gottes. Wir weisen nicht auf den Stein des Bet-Schemeschitas, aber wir weisen auf das Kreuz des Bethlehemiters. Das soll unser Zeugnis sein, dass wir hinweisen auf den Ort, wo Gott uns mit sich selbst versöhnte in Christus. Gott erkennen heißt zu erinnern und zu bekräftigen, bis zum heutigen Tag ist Gott in Jesus gegenwärtig, voller Gnade und Hilfe. Und ich freue mich daran. Ich freue mich an der Gemeinschaft mit Gott. Hast du Gott so erkannt? Dass du dich sowohl über seine Macht als auch über seine gnädige Gegenwart in Jesus erfreust. Doch ein drittes lernen wir noch in unserem Text. Gott erkennen heißt, sich vor seiner Heiligkeit zu fürchten. Wir lesen ab Vers 19 bis 21. Und er, Gott, schlug die Leute von Bet-Schemesh, weil sie sich die Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug im Volk 70 Mann. Da trauerte das Volk, weil der Herr das Volk so schwer geschlagen hatte. Und die Leute von Bet-Schemesh sagten, wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjat Jearim und sagten, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab, holt sie zu euch herauf. Manchmal wirkt Freude einen ungesunden Übermut. Die Lade des Bundes gehörte nicht zu den Philistern. Aber die Lade des Bundes, sie gehörte auch nicht auf das Schlachtfeld der Israeliten, wie sie es törichterweise geführt hatten und sich in Übermut gefreut haben. Die Lade Gottes gehörte in die Stiftshütte, so wie es Gott angeordnet hatte. Und nur der hohe Priester hatte einmal im Jahr Zugang zu dem Allerheiligsten, wo die Bundeslade stand, und zwar um für das Volk ihre Vergebung für ihre Schuld zu wirken, um Fürbitte zu leisten für das Volk. Die Lade Gottes war ein Zeichen seiner Heiligkeit. Es war nicht irgendein Wanderpokal. Und hier, als er zurückkommt nach Beth Shemesh, wo die Bundeslade normalerweise nicht vorbeikam, da waren wohl einige der Bewohner sehr neugierig. Sie freuten sich, aber wurden übermütig und dachten sich, jetzt haben wir die Gelegenheit, die Bundeslade einmal genauer anzuschauen. Vielleicht haben sie mal geguckt unter die vielen Decken und Fellen, mit denen die Bundeslade abgedeckt war, wie eigentlich dieser Kasten aussah. Vielleicht haben sie sogar gewagt, einmal unter die Sühneplatte, unter die Deckplatte hereinzuschauen, ob die 10 Gebote da wohl noch drin liegen. Und Gott war sehr erzürnt. Und er schlägt 70 Mann und sie fallen tot zu Boden. Und plötzlich ist in Beth Shemesh, das heißt Haus der Sonne, nicht mehr nur eitel Sonnenschein, sondern Furcht und Trauer. Und das zu Recht. Ja, es gehört zur wahren Erkenntnis Gottes, nicht nur die Freude an seiner Gegenwart, sondern auch die Furcht vor seiner Heiligkeit. Gott ist ein heiliger Gott, der Unrecht nicht duldet, der völlig abgesondert ist von allem Bösen, Frechen, Stolzen und Sündigen in dieser Welt. Die Israeliten, sie trauern und das zu Recht. Die Gegenwart des heiligen Gottes macht unsere Schuld sichtbar. Sie zeigt, wie unfähig wir eigentlich sind, dem lebendigen Gott zu begegnen. Sie trauern. Sie trauern darüber, über dieses deutliche Zeichen ihrer Unfähigkeit, ihrer Schuld, ihrer Sündhaftigkeit. Die Buße ist ein Zeichen der Trauer über die Schuld, die wir gegen den heiligen Gott begangen haben. Und Martin Luther sagte, dass ein Christ täglich Buße tun sollte. Wir sollten uns täglich bewusst werden der Heiligkeit Gottes. Manchmal ist es so, dass wir so gewohnt sind, von der Liebe und von der Güte Gottes zu hören, dass wir so vertraut werden und uns nicht bewusst werden, dass Gott ein heiliger Gott ist, vor dem wir stehen. Dass er ein gerechter Gott ist, der all das Verderben in unserem Herzen kennt, all die unreinen Gedanken, all die spöttischen Worte. Aber wer das erkennt, wer etwas erkennt von der Heiligkeit Gottes, der fragt hier wie die Israeliten, wer vermag denn vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Wenn Gott die Philister schlägt und er jetzt sogar Leute in Israel schlägt. Wer kann denn überhaupt vor Gott bestehen? Seht ihr, das ist Gottesfurcht. Es ist das ehrfürchtige Innehalten vor dem mächtigen, gegenwärtigen, aber heiligen Gott. Dass es nichts Gewöhnliches ist, Gott zu nahen. Wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Die Antwort auf die Frage ist: kein Mensch. Kein Mensch kann vor dem heiligen Gott bestehen. Wir alle müssten rufen wie Jesaja vor diesem dreimal heiligen Gott: wehe, ich komme um, denn ich bin ein sündiger Mensch. Aber in Jesus ist Gott Mensch geworden. Jesus ist der Mittler, der Gottmensch, der Einzige, der völlig gerecht und sündlos ist und vor dem heiligen Gott bestehen kann. Und er selbst hat den Schlag Gottes für die Sünde seines Volkes auf sich genommen. Er hat sein eigenes Leben hingegeben, als wäre er wie einer dieser frechen Bet-Shemeschiter. Aber er ist der sündlose Bethlehemiter, der sich hingegeben hat, auf dass wir Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben können. Die Männer, sie fragen nun: zu wem soll er von uns hinaufziehen? Zu wem kann Gott ziehen? Bei wem kann Gott wohnen? Die Israeliten, sie merken plötzlich, Gemeinschaft mit Gott bedeutet, dass unser Leben sich verändern muss. Gemeinschaft mit dem heiligen Gott bedeutet, wir können nicht so bleiben, wie wir sind. Wir müssen darauf achten, was wir denken, sagen und tun, damit der heilige Gott in unserer Mitte wohnt. Damit wir nicht vergehen. Und da werden die Männer von Bet-Shemesh plötzlich wie die Philister. Sie haben etwas von Gott erkannt, von seiner Macht, von seiner persönlichen Gegenwart. Sie erkennen etwas von seiner Heiligkeit, aber sie schicken die Lade lieber weg. Ist es nicht oft so mit uns Menschen? Im Römerbrief heißt es, dass die Menschen die Wahrheit Gottes niederdrücken durch Lüge und Ungerechtigkeit. Man will das nicht wahrhaben, was Gott offenbart, die Erkenntnis, die er gibt. Wir schicken die Lade Gottes lieber weg. An einen gütigen Gott wollen sich viele Menschen erfreuen, aber an einen heiligen, an einen strafenden Gott, da fragt man sich, wie werden wir ihn los? Wie ist es mit uns? Wie ist es mit dir? Hast du Gott erkannt als den heiligen Gott? Fürchtest du dich vor der Heiligkeit Gottes? Jesus steht vor dem heiligen Gott. Er ist der Mittler, der eine, der vor dem heiligen Gott bestehen kann. Und er verspricht, wenn du ihm vertraust, steht er für dich ein. Damit du zwar Gott fürchtest, aber keine Verdammnis mehr fürchten brauchst. Damit du zwar über deine Schuld trauerst, aber doch Kraft bekommst, ein geheiligtes Leben zu führen. Im Psalm 2 heißt es: dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Gott zu erkennen bedeutet, seine Heiligkeit zu fürchten. Ihm zu dienen mit Furcht, sich an seiner Gegenwart zu freuen, aber mit Zittern. Mit dem Bewusstsein, wer Gott ist. Der Hebräerbrief schreibt in Kapitel 12: ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Gott wirklich zu erkennen heißt, über Sünde zu trauern, ehrfürchtig vor Gottes Wesen innezuhalten und dann zu erkennen: auch ich will in Heiligung voranschreiten, damit ich Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott haben kann. Damit ich den Herrn sehen kann. Damit ich mich beständig an seiner Gegenwart erfreuen kann. Hast du den lebendigen Gott erkannt? In seiner souveränen Macht, seiner verändernden Gegenwart, seiner Ehrfurcht gebietenden Heiligkeit. Hast du ihn erkannt? kennst du den einen wahren, lebendigen Gott. Hebe deine Augen auf und sieh. Gott helfe uns. Amen.